Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Die Christen im antiken Rom haben ihre Toten in unterirdischen Gängen beerdigt, sogenannte Katakomben. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch sowas schon mal von innen gesehen. Und in diesen Katakomben hat man oft die Wände oder die Decken mit irgendwelchen Motiven verziert. Manchmal sind es nur so Ornamente oder Blumen. Aber eines der frühesten und häufigsten Motive ist die Darstellung von Jesus als gutem Hirten. Das lag den Christen in Rom offensichtlich besonders am Herzen. Das hat sie besonders angesprochen. Dass Gott unser Hirte ist, das kannten die Israeliten schon aus dem Alten Testament. Manche von euch kennen vielleicht auch den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser. Ein Hirte ist jemanden, der mir den Weg zeigt, der sich um mich kümmert, der mich versorgt mit dem, was ich brauche, der mich beschützt. Und jeder Mensch hat irgendetwas oder irgendjemand, an dem er sich orientiert, von dem er sich Erfüllung im Leben erhofft, von dem er sich irgendwie Kraft erhofft, die Schwierigkeiten, die es natürlich immer gibt, durchzustehen. Es gibt eine Variante von Psalm 23, die jemand geschrieben hat, der offensichtlich irgendwann, vielleicht als Kind oder Jugendlicher, das mal auswendig gelernt hat. König Heroin ist mein Hirte. Mir fehlt immer etwas. Er führt mich in die Gosse und an stinkende Wasser. Er verwüstet meine Seele. Er leitet mich ins Verderben infolge meiner Versklavung. Es geht dann noch ein bisschen weiter, aber der Grundgedanke ist klar. Das hat ein Mensch geschrieben, der irgendwie drogensüchtig geworden ist und diesen Hirten, dem es jetzt folgt, dieser Mensch, beschreibt als das totale Gegenteil von Gott als Hirten. Nun gehe ich davon aus, dass es kaum jemanden unter uns gibt, der jetzt tatsächlich das so nachvollziehen könnte von Heroin her, aber man kann alles Mögliche andere hier einsetzen. Also wenn ich zum Beispiel König Mammon einsetze, das Sinnbild für das Geld, ich brauche sonst nichts zu ändern. König Mammon ist mein Hirte, mir fehlt immer etwas. Er führt mich in die Gosse und an stinkende Wasser. Er verwüstet meine Seele, er leitet mich ins Verderben infolge meiner Versklavung. Ich kann da König Image oder irgendwas anderes einführen. Es gibt viele Dinge, die wir uns zu Hirten aussuchen können. Vielleicht auch Menschen, Idole, Leute, die uns irgendeine Ideologie verkündigen. Und es läuft immer auf selber raus. In Johannes 10 stellt Jesus sich als der gute Hirte vor. Und mit diesem Text werden wir uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. In Johannes 10 lese ich mal die Verse 10 bis 15. Da sagt Jesus: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, also derjenige, der die Schafe für Geld hütet, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Auch wenn Schafe uns jetzt nicht mehr so vertraut sind, wie das früher mal war, können wir uns durchaus gut vorstellen. Jesus spricht hier von Schafen und dann spricht er von Dieben und Wölfen, von Mietlingen und von dem guten Hirten. Wölfe und Diebe, das ist gut nachvollziehbar. Wie gesagt, es gibt vieles, woran wir uns orientieren, was wir uns im übertragenen Sinne vielleicht gar nicht mal so richtig bewusst, aber dann doch zum Hirten gewählt haben und was uns aber zerstört, was uns nicht wirkliches Leben gibt. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und in Überfluss habt. Jesus will uns ewiges Leben geben. Und dieses ewige Leben kann jetzt schon anfangen. Ich kann jetzt schon zu Jesus als meinem Hirten kommen. Ich kann jetzt schon mein Vertrauen auf ihn setzen, kann jetzt schon ewiges Leben bekommen. Das heißt nicht, dass das Leben von dem Moment an, wie die Doro gesagt hat, easy peasy ist. Ja, das ist nicht so. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, das war nicht einfach. Wenn wir uns das Leben seiner Jünger anschauen, das war nicht einfach. Wenn wir uns das Leben, nehmen wir mal die Christen im antiken Rom anschauen, das war nicht einfach. Nicht wenige von denen haben ihren Glauben mit dem Leben bezahlt. Und trotzdem war da etwas. Trotzdem war da ein tiefer innerer Friede. Trotzdem war da diese Gewissheit, dass Gott selbst da ist. War diese Freude, natürlich an den vielen schönen Dingen, die es so gibt, aber eine Freude, die selbst im Leid noch irgendwo da ist. Auch wenn sich manches gar nicht gut anfühlt, eine tiefe Freude, ein tiefer Friede. Jesus sagt mal an einer anderen Stelle, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Lernet von mir, und ihr werdet Frieden finden für eure Seele. Jesus meint es gut mit uns. Und dass Jesus es gut mit uns meint, hat er dadurch bewiesen, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Ich hatte es schon gelesen in diesem Text, wo Jesus zweimal sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also wenn wir uns jetzt mal auf dem Bild von dem Schäfer oder dem Hirten und den Schafen vorstellen. Ja, also ein Hirte wird möglicherweise für seine Schafe kämpfen. Also in unseren Gegenden kommt das ja kaum vor. Aber wenn man sich das vorstellt, im alten Israel, wo es bekanntlich keine Gewehre oder irgendwas gab, wenn ein Hirte sieht, meine Schafe werden angegriffen von einem Wolf oder irgendetwas, gut, das kann schon sein, dass der Hirte tatsächlich, um seine Schafe zu verteidigen, sich da in einen Kampf einlässt und damit sein Leben vielleicht sogar aufs Spiel setzt. Ich meine, wenn er von vornherein weiß, das kann ich nicht gewinnen, dann wird auch damals ein Hirte jetzt da nicht den Kampf angefangen haben. Aber Jesus wusste, dass er, um uns zu erlösen, sein Leben geben muss. Und er war dazu bereit, am Kreuz für mich und für dich zu sterben. Und diese Tatsache, dass Jesus bewiesen hat, dass er es gut mit mir meint, wenn mir das wirklich vor Augen steht, dann wirft das auch ein anderes Licht auf manches, was so in meinem Leben passiert. Ich habe das Beispiel schon mal verwendet, aber ich finde es ganz anschaulich, deshalb bringe ich es nochmal. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte 10 Millionen Euro Schulden und dann kommt irgendjemand und sagt, ich zahle die 10 Millionen für dich. Wow. Also erstmal muss man natürlich 10 Millionen haben, aber da ist jemand, dem bin ich 10 Millionen wert. Und jetzt stelle ich mir vor, dass ich mit dem irgendwo unterwegs bin, in Butzbach oder so, und dann sage ich, ach, ich habe gerade kein Geld dabei, ich würde mir gerne Pizza oder irgendwas holen, hast du mal 10 Euro. Wenn der jetzt sagt, nee, ich gebe dir keine 10 Euro, dann werde ich möglicherweise irritiert sein. Vielleicht verstehe ich auch gerade die Welt nicht oder meinen Freund nicht. Was soll das jetzt? Aber wenn ich ein bisschen noch bei Verstand bin, dann werde ich jetzt eine Schlussfolgerung nicht ziehen. Ich werde nicht die Schlussfolgerung ziehen, naja, dem Typ bin ich scheinbar nichts wert. Ne? Nicht mal 10 Euro. Ja, das wäre jetzt ganz absurd, weil ich war ihm 10 Millionen wert. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt nicht verstehe, wieso gibt der mir die 10 Euro nicht? Eins weiß ich ganz sicher, es ist nicht, weil er es nicht gut mit mir meint oder weil ich ihm nichts wert bin oder weil ich ihm egal bin. Und es kann sein, dass in meinem Leben Dinge passieren, wo ich jetzt nicht weiß, warum hat Gott das nicht verhindert? Warum musste das jetzt so sein? Warum sind die Sachen so, wie sie sind? Hätte es da nicht eine Möglichkeit gegeben? Es gibt vieles, was wir nicht verstehen können. Und wir hatten vor einiger Zeit das Buch Hiob hier ein bisschen ausführlicher durchgenommen. Und die Antwort, die Gott dem Hiob gibt zum Schluss ist, Hiob, es gibt so vieles in dieser Welt, was du nicht verstehst. Ich meine, wenn Gott heute mit Hiob sprechen würde, dann würde er vielleicht sagen, weißt du, was auf dem subatomaren Level alles passiert? Weißt du, was in diesen Galaxien da draußen los ist? Kannst du da irgendwas ändern, irgendwas machen? Nein. Warum denkst du dann, du müsstest aber alles verstehen, was so läuft? Das kann nicht funktionieren. Aber Jesus hat bewiesen, dass er es gut mit mir meint. Er hat es bewiesen, er hat sein Leben für mich gegeben. Und deshalb kann ich wissen, er ist wirklich ein guter Hirte. Mein erster Punkt war, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Mein zweiter Punkt ist, meine Schafe hören meine Stimme. Jesus hat das schon mal in diesem Abschnitt gesagt, den ich gerade vorgelesen hatte. Ich lese noch einen zweiten Abschnitt aus diesem Kapitel vor. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter. Und Jesus ging in dem Tempel umher in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus hat hier eine Diskussion mit einigen Leuten im Tempel. Und im Kapitel unmittelbar vorher, in Kapitel 9, im Johannesevangelium hat Jesus ein beeindruckendes Wunder getan. Da ist jemand wieder sehend geworden, der von Geburt an blind war. Also es gibt ja Heilungen, da könnte man noch denken, naja, vielleicht ist das irgendwie psychosomatisch zu erklären, aber bei sowas hört es dann auf. Jesus hat etwas ausgesprochen Beeindruckendes gemacht. Und was war die Reaktion derjenigen, die sich Jesus vom Leib halten wollten, denen er nicht ins Konzept gepasst hat? In diesem Fall waren das die geistlichen Führer damals in Israel. Sie haben gesagt, der kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Nun hatten sie sich ihre eigenen Vorstellungen davon gemacht, wie man den Sabbat denn halten sollte. Jesus hat ihnen schon erklärt, dass das eigentlich von Gott gar nicht so gemeint war, wie sie das denken. Aber die Tatsache, dass er am Sabbat Menschen gesund macht, war für sie genug, um zu sagen, nee, der kann nicht von Gott sein. Wer sich Jesus vom Leib halten will, der findet immer einen Grund. Der findet auch immer irgendetwas, wo er sich dran aufhängen kann, um das vor sich selbst und vor anderen zu rechtfertigen. Klar, geht. Wenn wir Jesus begegnen, wenn wir seine Botschaft hören, wenn wir seinen Anspruch erfahren, dann sind wir immer vor eine Entscheidung gestellt. Entweder ich folge diesem guten Hirten oder ich lasse mir was einfallen, warum ich ihm eben doch nicht folge. Aber irgendeine Entscheidung treffe ich dann immer. Und Jesus sagt jetzt, meine Schafe, das sind diejenigen, die meine Stimme hören. Und mit hören ist jetzt natürlich mehr gemeint, als irgendwie nur akustisch was zu hören. Denn akustisch gehört haben die Leute, mit denen der da gerade diskutiert hat, ja auch. Die haben das akustisch gehört, was Jesus gesagt hat, aber sie wollten es irgendwie nicht zur Kenntnis nehmen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und das stellt jetzt die Frage an mich und an jeden von uns, höre ich die Stimme von Jesus? Will ich seine Stimme hören? Nun kann man natürlich fragen, okay, und wo höre ich diese Stimme? Vor allem in diesem Buch. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wo kann ich diese Worte lesen? In diesem Buch. Wenn ich mit diesem Buch lebe, wenn ich mir Zeit nehme, das auf mich wirken zu lassen, dann höre ich die Stimme Jesu. Nun sind wir heute in der Situation, da erzähle ich euch nichts Neues, wo viele den Eindruck haben, und ich teile diesen Eindruck, dass wir mit einem Bombardement von Informationen und von Reizen konfrontiert sind, was wahrscheinlich so noch nicht da war. Also klagen, dass die Zeit hektisch ist, klagen, dass die Leute nicht mal eine halbe Stunde auf ihrem Stuhl sitzen können in einem Zimmer, sondern immer in Bewegung sein müssen, die Klagen gibt es schon lange. Das ist schon lange ein Problem von uns Menschen. Aber diese Masse von Impulsen, die so auf uns zukommt, ist schon wahrscheinlich so noch nicht da gewesen. Und je mehr wir uns diesem Bombardement aussetzen, vielleicht sogar uns das so angewöhnt haben, dass wir das brauchen, umso weniger sind wir aufnahmefähig für irgendwas anderes. Umso weniger haben wir überhaupt noch die Fähigkeit, wirklich auf Gottes Stimme zu hören. Dieses allgemeine Bombardement ist so ausgeprägt, dass es Leute gibt, die ernsthaft überlegen, ob man in den Schulen nicht ein neues Unterrichtsfach einführen sollte. Ich weiß nicht, ob da was draus wird, aber so verkehrt fände ich es eigentlich nicht. Das Unterrichtsfach Kontemplation. Das ist gar nicht gedacht als irgendwas, was mit Glauben zu tun hat, sondern einfach, damit die Schüler lernen, wieder mal zur Ruhe zu kommen und sich auf irgendwas zu konzentrieren. Und zwar nicht auf irgendwas, was da von vorne auf mich einballert, sondern dass ich da tatsächlich irgendwo sitze und mich selbst wahrnehme, was um mich herum passiert, vielleicht auch wahrnehme, was in mir passiert, damit man überhaupt mal wieder in der Lage ist, sich auf irgendwas zu konzentrieren, weil diese mangelnde Konzentrationsfähigkeit natürlich irgendwo auch ein Problem ist. Da geht ja unglaublich viel verloren. Ja, also das Allereinfachste ist, wenn zwei Leute da irgendwo zusammen essen gehen und jeder glotzt auf sein Handy, ja, das ist ein schöner Abend zusammen, findet ihr nicht auch? Vielleicht ist das Essen noch was, vielleicht unterhält man sich auch, aber wenn ich schon sehe, der andere ist am Handy und hört so mit dem halben Ohr noch zu, wer ist denn da motiviert, irgendwas von Belang noch von sich zu geben? Also das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, das ist auch für uns, die wir auf die Stimme Gottes eigentlich ja hören wollen, die wir ja eigentlich diese Stimme von Jesus hören wollen, eine Herausforderung. Also ich sehe da keine andere Möglichkeit, als tatsächlich zu trainieren, stille zu werden und tatsächlich das auf sich wirken zu lassen. Eine Gefahr dabei ist, kenne ich aus eigener Erfahrung, man setzt sich hin oder man läuft vielleicht auch mit dem Wunsch, jawohl, jetzt will ich wirklich mal über das nachdenken, jetzt will ich wirklich mal auf Gottes Stimme hören, und dann geht einem das durch den Kopf und das durch den Kopf und dann hat man drei Gedanken, vielleicht sogar einen Ansatz zum Gebet, und dann geht einem wieder alles Mögliche durch den Kopf und dann könnte man nach kurzer Zeit zu dem Ergebnis kommen, bringt ja alles nichts. Kann ich mir gleich schenken, was soll der Quatsch? Ich kann mich jetzt eh nicht konzentrieren, ich muss erst mal das noch erledigen und dann muss ich mich darum noch kümmern. Und eben habe ich noch die Idee gehabt, ich muss noch die Mail beantworten und das ist noch, das muss ich mir noch aufschreiben, das muss ich noch erledigen. Lasse mal's. Dann wird es wahrscheinlich nie was, weil ich dann nie trainiere, das einfach mal zu lassen und mich wirklich nur darauf zu konzentrieren, das zu verstehen, was ich zum Beispiel gerade gelesen habe, das innerlich zu hören und Gott zu mir reden zu lassen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und dann kommt noch eine Bemerkung, sie folgen mir. Natürlich, wenn ich das gehört habe, dann stehe ich auch wieder vor der Entscheidung, was mache ich jetzt damit? Versuche ich das zu leben? Oder sage ich, nee, ich habe so meinen eigenen Stil. Ich gebe ja zu, so ganz befriedigend ist das alles nett, aber ich habe so meinen eigenen Stil und das mache ich jetzt und da passt das nicht rein. Also da will ich jetzt mal nicht drauf hören. Vielleicht finde ich ein andermal wieder irgendwas, das passt mir besser in Kram, aber das jetzt gerade nicht. Das ist natürlich kein guter Ansatz, um einem Hirten zu folgen. Also ich gehe jetzt mal von dem Bild des Hirten weg und stelle mir einen Wanderführer vor, jemand, der mich irgendwo durch ein Gelände führt, wo ich keine Ahnung habe und wo es gut ist, wenn jemand ist, der sich auskennt. Und wenn der sagt, so, jetzt gehen wir hier rechts lang, dann gehe ich rechts lang. Wenn er sagt, so, jetzt gehen wir hier links lang, wenn ich dann sage, ach nö, das passt mir jetzt gerade nicht, ich gehe mal hier rechts lang. Ja, nächstes Mal folge ich dir dann wieder. Naja, so wird das nichts. Ja, so wird das nichts. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und dann kommt mein dritter und letzter Punkt. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das sind in demselben Kapitel die Verse 28 bis 30. Ich lese nochmal ab 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Jesus sagt, diejenigen, die auf mich vertrauen, die mit mir leben, denen gebe ich ewiges Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Wie gesagt, Jesus hat nicht verheißen, denen wird nie irgendwas Unangenehmes passieren. Nie hat er das verheißen. Aber er hat verheißen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und das ist die Erfahrung von Millionen von Menschen, die mit Jesus als diesem guten Hirten unterwegs sind. Dass sie zwar nicht vor Schwierigkeiten bewahrt bleiben, aber dass Jesus sie festhält, dass Jesus bei ihnen ist. Manchen von euch sagt vielleicht der Name Corrie ten Boom etwas. Corrie ten Boom war eine holländische Christin, die, habe jetzt gerade vergessen, in welcher holländischen Stadt das war, mit ihrem Vater und ihrer Schwester zusammen ein Uhrengeschäft betrieben hat. Und dann kam 1940, die deutschen Truppen haben Holland besetzt und nach einiger Zeit fing es damit an, dass Juden deportiert wurden und man wusste zwar nicht genau, was das heißt, aber man konnte sich schon denken. Und deshalb haben eine Menge Christen versucht, Juden zu verstecken und zu retten. Unter anderem auch Corrie ten Boom mit ihrem Vater und ihrer Schwester. Da wurden auch eine ganze Menge Leute auf diese Weise gerettet, aber irgendwann flog das Ganze auf. Irgendeiner hat sie denunziert und dann wurden sie verhaftet. Der Vater war schon ziemlich alt, der ist dann recht bald an den Haftbedingungen gestorben. Sie selbst mit ihrer Schwester ist in ein Konzentrationslager gekommen. Ihre Schwester hat das Konzentrationslager nicht überlebt. Sie hat das Konzentrationslager überlebt und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg viele Jahre überall in Europa und auch darüber hinaus Vorträge gehalten als Botschafter von Jesus. Und sie hat den Leuten unter anderem davon erzählt, was sie für Erfahrungen in diesem Konzentrationslager gemacht hat. Und zwar neben all den schrecklichen und unsäglichen Sachen, die dort passiert sind, hat sie in diesem Konzentrationslager erlebt, dass Gott da war, dass Gott sie durchgetragen hat. Und dass Gott zum Beispiel ihrer Schwester Betsy einen tiefen inneren Frieden geschenkt hat und sogar eine tiefe Liebe zu den Leuten, die sie unmöglich da behandelt haben. Wie gesagt, diese Schwester ist dort gestorben. Aber Corrie ten Boom hat dann nachher den Leuten das manchmal so auf den Punkt gebracht und hat gesagt, ich war in der Hölle und ich kann euch sagen, Jesus ist auch dort. Das ist eine großartige Botschaft, die dem entspricht, was Jesus hier verspricht. Jesus hält uns fest. Jesus als unser guter Hirte ist bei uns. Ein guter Hirte übrigens, der weiß, was Leid ist. Der das nicht vom grünen Tisch her erzählt, sondern der das größte Leid, wir können uns nicht vorstellen, was das für ihn bedeutet hat, getrennt zu sein von einem heiligen Gott, die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Er ist bei uns. Er ist bei uns und in diesen römischen Katakomben, wie gesagt, wenn ihr mal so ein Bild seht, wird häufig Jesus als der gute Hirte dargestellt. Und bei diesen Darstellungen greift man zum einen das auf, was hier in diesem Kapitel steht, und kombiniert das mit etwas, was Jesus in Lukas 15 in einem Gleichnis gesagt hat. In diesem Gleichnis ist auch wieder von einem Hirten die Rede. Und dieser Hirte hat 100 Schafe und ein Schaf geht verloren. Und Jesus sagt, er verwendet, glaube ich, nicht das Bild der gute Hirte, aber er sagt, der Hirte geht dem einen Schaf nach. Und wenn er dieses eine Schaf gefunden hat, dann freut er sich und nimmt es auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Und genau das ist das Bild, was in den Katakomben immer gemalt wurde. Jesus mit dem Schaf auf der Schulter. Jesus geht dem Einzelnen nach. Jesus geht dem Einzelnen nach. Jesus ist der gute Hirte. Er ruft den Einzelnen, er ruft jeden von uns. Und wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir auf seine Stimme hören, wenn wir ihn, unseren Hirten, sein lassen, dann wird er uns durchtragen. Und wenn wir selbst nichts mehr können, das ist eine Erfahrung, die viele gemacht haben, dass er uns auf die Schulter nimmt, im Bilde gesprochen, und uns durchträgt. Jesus ist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Seine Schafe hören seine Stimme und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Dafür möchte ich kurz im Gebet danken. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du der gute Hirte bist. Ich danke dir dafür, dass du mein Hirte bist. Ich danke dir dafür, dass du dein Leben für mich gelassen hast und dass niemand mich aus deiner Hand reißen kann. Und ich möchte bewusst mir Zeit nehmen, ich möchte bewusst auf deine Stimme hören, um dir zu folgen. Amen.